Er ist wieder da. Unternehmer, Investor, LinkedIn-Influencer, Sport-Großsponsor, Podcast-Stammgast Sven Schmidt.
Also ein Revolut, genauso wie ein N26, hat unglaublich kosteneffizient Kunden generiert. Mir hat jemand dem N26 vertraut ist gesagt, bei N26 war die Kunst, dass sie dieses Onboarding von Kunden maximal effizient hinbekommen haben. Das heißt, die haben de facto es geschafft, das, was sonst so ein Bankkonto zu öffnen, was sonst sehr, sehr zeitaufwendig und nervig sein kann, total zu vereinfachen und damit die Kundenakquisitionskosten für einen neuen Kunden extrem gedrückt. Genauso wie Revolut. Und jetzt ist es ja Revolut gelungen und deshalb ja auch diese Monsterbewertung, glaube ich, über 30 Milliarden, also ein dreifaches Deka-Coin, wenn du so willst. Dadurch, dass es Revolut gelungen ist, diese Kunden zu überzeugen, bei ihnen mit Kryptowährungen zu handeln und bei ihnen mit Aktien zu handeln. Let's go!
Go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Eines der Jahreshighlights, vielleicht sogar Highlights der letzten Jahre insgesamt hier im Podcast, war sicherlich der Kahn Zümer, der Gründer von Gorillas. Wir hatten ja Anfang des Jahres gesprochen. Demnächst gibt es eine zweite Aufnahme, da bin ich schon extrem neugierig, weil keine Firma hat so viel Dynamik wahrscheinlich jemals in der deutschen Wirtschaft gehabt wie Gorillas. Innerhalb von 18 Monaten zu jetzt einer 2 Milliarden Bewertung. Das hat es, glaube ich, noch nie gegeben. Und deswegen freuen wir uns, das sehr, sehr eng zu begleiten und jetzt hier auch einen Gutschein anbieten zu können für alle, die Gorillas noch nicht ausprobiert haben, die immer noch nicht richtig verstanden haben, was sie eigentlich machen. Ich glaube, das Modell ist ja jedem klar. Es kommen halt Lebensmittel in Minuten zu euch nach Hause. Aber es geht nichts darüber, es einmal selbst erlebt zu haben. Und deswegen hier jetzt ein Gutschein mit dem Code OMR10 bekommt man nämlich 20% Rabatt auf eine Gorillas-Lieferung ab 20 Euro und bis zu 50 Euro kann man einmalig anwenden. Also jeder Hörer hier, richtig ordentlicher Discount, den kann man ja wirklich gebrauchen, weil ne, Lebensmittel, da kann ja jeder irgendwie mal einkaufen. Also probiert's aus. Die Landingpage dazu ist in den Shownotes. Ansonsten bit.ly, also bit.ly/gorillasxomr. Da gibt's 20% auf eure nächste Lebensmittelbestellung. Apropos Lebensmittel, es folgt noch ein Hinweis auf eine Firma, die sehr leckere Smoothies und Säfte produziert. Die Rede ist von Innocent. Wahrscheinlich die meisten schon mal irgendwo gesehen oder gehört. Also Smoothies und Säfte. Und ein besonderer Erfolg von Innocent war in den letzten Tagen, dass nun auch auf den Druck unter anderem von Innocent hin auch Smoothies und Saftflaschen ins deutsche Pfandsystem aufgenommen werden, nun besser recycelt werden können. Das ganze Geschäftsmodell wird auf einmal viel, viel nachhaltiger. Und weil das so ist und weil die Grund zur Freude haben, sagen sie, okay, wir machen jetzt Folgendes. Wir starten eine Competition, um auch andere mitzunehmen, dass auch die ihre Träume, ihre Ziele umsetzen können. Gerade im Bereich natürlich Nachhaltigkeit, das ist denen wichtig. Deswegen gibt es jetzt die innocent.greenrocket.de, eine Landingpage, aber ein Wettbewerb. Innocent Green Rocket, da kann man Ideen einreichen, wie man die Welt nachhaltiger und besser machen kann, was man da für Träume hat. Und die vielversprechendsten 5 Ideen bekommen 50.000 Euro Unterstützung. Das wird von einer Fachjury am Ende entschieden. Also Innocent, kleine Drinks, große Träume. Am besten schaut mal rein und vielleicht gibt es ja die Chance da auf 50.000 Euro ohne größere Probleme. Während ich dieses Podcast-Intro einspreche, sitze ich in einem Konferenzraum bei Borussia Dortmund hier in Dortmund am Rheinlanddamm und bin auf einer Ruhrgebietsreise über mehrere Tage und war gestern bei Sven und der Podcast mit Sven kommt jetzt auch gleich und der mit Hans-Joachim Watzke, den ich gerade hier aufgenommen habe, der kommt in ein paar Tagen. Jedenfalls hat mir Sven in dem Podcast, der jetzt gleich kommt, einige Fragen empfohlen, die ich jetzt gerade habe anwenden können. Aber wir haben natürlich über viel mehr gesprochen als nur über Sport und als nur über Borussia Dortmund oder Herrn Watzke, dass wir immer am Ende des Podcasts, wir sind eingestiegen mit börsennotierten Digitalfirmen, weil da ist viel passiert. Sven hat ja die Chronext-Sache so ein bisschen vorausgesagt. Am Ende gab es da auch keinen Börsengang. TeamViewer war für mich irgendwie ein relativ teurer Fehler, da investiert zu haben vor einigen Monaten. Wir haben darüber gesprochen, ob das vielleicht nochmal wieder zurückkommt und wie Sven halt TeamViewer sieht. Der hatte mich aber ein bisschen gewarnt, aber ich habe es halt trotzdem gemacht und gedacht, Mensch, das müsste eigentlich passen. Der Oliver Stall, der CEO von TeamViewer, war ja auch vor ein paar Monaten mal hier im Podcast. Da war ich eigentlich sehr optimistisch, aber zumindest aktuell weit, weit weg von dem Kurs, zu dem ich damals gekauft habe. Und dann sind Sven und ich größenwahnsinnig geworden und haben ein Spiel hier im Podcast gespielt, das wir vor kurzem gemacht haben, als wir mit ein, zwei Kumpels langes Wochenende im Urlaub waren und haben uns alle im Auto sitzend gefragt, welche deutschen Digitalfirmen man vielleicht anders führen könnte, wo man ein paar Sachen optimieren könnte, um halt am Ende noch bessere Ergebnisse zu haben. Und das war schon eine ganz spannende Diskussion im Auto und ich dachte mir, ein bisschen was davon versuche ich hier in den Podcast reinzubringen. Und so haben halt Sven und ich zumindest mal jeder eine Firma genannt, wo wir denken, okay, die könnte man durch kleinere Optimierung vielleicht sogar noch weiter nach vorne bringen. Also Größenwahn natürlich von outside in ist uns vollkommen klar, das machen in jedem Fall Leute, die es besser wissen, aber zumindest mal für die intellektuelle Bespaßung haben wir das gemacht und dann am Ende dann im Podcast der übliche Sportteil mit den Fragen, die ich hier gerade an Aki Watzke losgeworden bin. Also jetzt geht's auf mit Sven Schmidt und dann in ein paar Tagen seht ihr das Resultat der Fragen, die jetzt hier gerade gelaufen sind. Auf geht's! Wir fangen mal an mit einer Gratulation. Erstmal willkommen, Sven Schmidt.
Oh, moin Philipp, vielen Dank.
Ja, Gratulation zu Chronext offensichtlich. Da hast du vor ein paar Wochen schon gesagt, das dürfte schwierig werden mit dem Börsengang und am Ende hat es nicht geklappt.
Ja, ich hatte ja schon im letzten OMR-Podcast gesagt, warum meines Erachtens die Firma nicht an die Börse gehört. Dann sind im Rahmen des Börsenprospektus auch die Kennziffern bekannt geworden und die haben, glaube ich, meine These bestätigt. Und ja, und dann nach meinem Verständnis ist es so, dass die entsprechenden Banken, die den IPO betreut haben, die wollten das ja primär unter Schweizer Kleinanlegern vermarkten und da war einfach die Nachfrage nicht da und die sogenannten Bücher, wo dann diese Orders sozusagen zusammengefasst werden, die waren halt einfach nicht voll und es war dann nicht möglich, den IPO zu platzieren und letztendlich ist Chronext im, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, ist da gehört die Firma mit den Kennziffern nicht an die Börse. Da liegt noch viel im Argen und die müssen halt nochmal erst beweisen, dass man das auch operativ wirklich kapitaleffizient umsetzen kann. Und daher ja, ich habe mich im gewissen Rahmen, finde ich es ganz gut, weil das zeigt, dass man nicht alles sozusagen an die Börse bringen kann. Und ich glaube, es ist auch gesund, für den Gesamtmarkt, wenn nicht jedes Startup unabhängig von den Kennziffern bei Kleinanlegern platziert werden kann. Ich glaube, es ist nachhaltiger, wenn gute Firmen an die Börse gehen, wo dann auch die Kleinanleger kaufen können, ohne jetzt der Mega-Experte zu sein und dann doch über die Dauer halt auch Gewinne machen können mit den Aktien. Das ist besser für eine Aktienkultur, als wenn da versucht wird, solche Firmen an der Börse zu platzieren.
Schauen wir mal, wie es weitergeht bei Chronext, eine andere Company, da hast du mich auch gewarnt, will ich nicht sagen, aber du warst zumindest vorsichtiger als ich. Vor ein paar Monaten hatte ich den Oliver Steil, den CEO von TeamViewer im Podcast und da kam, fand ich, sehr kompetent rüber, einen guten Eindruck gemacht, hat dann noch erklärt, warum er zum Beispiel den Menu-Deal gemacht hat und am Ende habe ich da investiert und ich glaube, der eine oder andere Hörer sogar auch, weil es einfach sehr solide klang. Das war jetzt rückblickend nicht so clever. Ich habe jetzt fast 70% Verlust. TeamViewer, ein Wahnsinnsabsturz in den letzten Monaten. Wie guckst du drauf? Also ich meine, erstmal auch da hast du recht gehabt, aber was war der Grund?
Ja, ich glaube, meine Perspektive auf TeamViewer war ja, dass man sich die Wachstumsraten anschauen muss. Du hast einfach nur das Umsatzmultiple verglichen und ich habe gesagt, bei solchen Firmen wird ja immer die Zukunft bepreist. Und da muss man sich fragen, ist das Wachstum hoch genug und ist das Wachstum nachhaltig? Und wenn man jetzt irgendwie zum Schluss kommt, die Firma wächst jedes Jahr 40% und das gilt auch für die Jahre 2, 3, 4, dann kann man immer sagen, okay, dann nehme ich 1,4 hoch 4 und dann merkt man, wow, ja, das ist ja dann ein richtig großes Wachstum über einen Zeitraum von 3, 4 Jahren, wenn man sozusagen den jetzigen Umsatz nimmt und dann 4 Jahre in die Zukunft prognostiziert. Und meine Perspektive auf TeamViewer war damals schon, dass ich enttäuscht war über die Wachstumszahlen, nicht nur sozusagen am Jahresanfang diesen Jahres, sondern auch rückblickend auf 2020, also das Jahr der Corona-Pandemie, wo ich gedachte, dass so ein Produkt wie TeamViewer eigentlich noch stärker wachsen müsste. Und deshalb habe ich damals schon gesagt, boah, ich finde es die Bewertung gegeben, das Wachstum schon durchaus anständig. Ja, und jetzt ist, glaube ich, zwei, dreimal sozusagen die Umsatz- und EBIT-Ziele oder EBITDA-Ziele zurückgenommen worden. Und das ist jetzt eine Firma, die, keine Ahnung, 10 bis 15% wächst. Und die natürlich ihre Kosten so eingestellt hat, dass sie dachte, sie wächst 30-40%. Wir hatten ja drüber gesprochen, der Menü-Deal, den ich persönlich eigentlich ganz gut finde. Ich persönlich habe nicht verstanden, warum man parallel einen Formel-1-Deal macht, weil dann also hat
wer mit dem Marketing-Deal eine Partnerschaft, ne?
Ja, Sports-Sponsoring mit dem Mercedes-Benz-Team, der Formel-1 und E-Formel-1. Und dann hast du nämlich gleich zwei Kostenblöcke, die du auch nicht mal eben wegdrücken kannst, sondern das ist dann ein Commitment über 5 plus minus Jahre. Und ja, und jetzt ist das passiert. Offices aufgemacht, USA, ich glaube auch in Asien, die Sponsoring-Deals, das heißt die ganze Kostenstruktur einfach mal nach oben gehoben und auch nicht mehr so schnell absenkbar. Und das Umsatzwachstum ist nicht gekommen. Das heißt, die haben jetzt nicht nur, dass sie ein Problem haben mit dem Umsatzwachstum, sie haben auch ein Margenproblem, weil sie ja wahrscheinlich davon ausgingen, ja, mein Umsatz steigt, dann steigen meine Kosten im gleichen Maße, dann bleibt meine Marge konstant. Jetzt Umsatz nicht so stark gestiegen, Kosten stark gestiegen und die Börse sieht jetzt Wachstumsherausforderungen und Marge stark gefallen. Das ist in der Kombination, das mögen dann Investoren nicht.
Vielleicht auch ein Fehler gewesen, sehr stark auf dieses Enterprise-Segment zu setzen. Die sind ja auch groß geworden, eigentlich mit sozusagen auch kleineren Firmen, diese Fernwartung für jedermann. Da gibt es jetzt den Wettbewerber, dieses Anydesk, was ich ehrlicherweise auch nicht so gesehen hatte, hatte ich auch vergessen, den Oliver Stein, muss ich sagen, auch danach zu fragen. Das sind ja ehemalige Teamviewer-Leute, die den Anydesk gegründet haben, quasi ihren eigenen Ex-Arbeitgeber damit angreifen und die tun ihnen jetzt weh. Und gleichzeitig auch die Frage nach der strategischen Positionierung für Teamviewer jetzt nur mit dem Enterprise-Segment, ne?
Ja, hatten wir es im letzten Podcast, wir hatten darüber auch nicht gesprochen. Ich halte das persönlich, und da mag jetzt nicht höher sein, dass das hier eine Ex-Post-Analyse ist, für einen Fehler von TeamViewer, die Tür im unteren Segment, also für kleinere Firmen de facto aufzumachen für die Konkurrenz, in dem Fall Anydesk, die da sagt, hier eigentlich kann man Anydesk erstmal kostenlos benutzen. Und dann versuchen wir irgendwann, die Nutzer später zu monetarisieren. Und ich glaube, da gibt es eine Firma, die wahrscheinlich jetzt viele OMR-Hörer kennen, wahrscheinlich auch bei OMR-Reviews viel besprochen, Atlassian, oder?
Atlassian, ja genau, man. Jira, also so, gerade unter Softwareentwicklern sehr gerne genommenes Kollaborationstool.
Ja, und da ist es ja so, dass die gewachsen sind, indem sie gesagt haben, unsere Software ist kostenlos bis 10 Seats, um den Anglizismus zu nutzen. Das heißt, da konnten viele kleinere Firmen anfangen, die Software zu nutzen. Und wenn sie dann gewachsen sind, also mehr als 10 Seats brauchten, dann haben sie das Bezahlprodukt gekauft. Und so hat man halt das Marketing über das Produkt gemacht. Und so hat man halt es auch geschafft, dass in manchen Segmenten ja das eigene Produkt fast deckungsgleich war mit dem Gesamtmarkt. Und ich glaube jetzt, TeamViewer wäre gut beraten gewesen zu sagen, wir lassen TeamViewer im unteren Segment kostenlos, schaffen es so, dass TeamViewer zum Synonym wird für Fernwartung, à la Google ist Suche und TeamViewer ist Fernwartung, und fangen dann an über ein starkes Produkt. Die Kunden nutzen das kostenlos, finden das super und wachsen dann, und dann bepreise ich die Kunden. Und man ist dann nach unten gegangen, hat da wahrscheinlich auch schon geguckt, wie kann ich jetzt nach dem Börsengang Umsatz aus Kundenbeziehungen, ich sag mal, überspitzt rausquetschen. Ja, und das war jetzt die Möglichkeit für Anydesk, im unteren Segment komplett TeamViewer den Rang abzulaufen. Hat auch nochmal den Nachteil, dass halt TeamViewer jetzt halt nicht das Synonym für Fernwartung ist. Und parallel zeigte sich halt, dass dann ganz oben Enterprise Sales zu machen, das ist halt schon dickes Brett. Und ich sag mal ein bisschen überspitzt, jeder kann halt sagen, ich mache jetzt hier Menü-Trikot, ich mache Offices auf, ich heure teure Vertriebsleute an. Das ist ja auch nicht günstig in den USA, gute Vertriebler für Tech-Produkte anzuheuern. Da ist der Markt ja sehr, sehr kompetitiv. Aber dann müssen da ja auch Verkäufe rauskommen. Und die kommen aktuell nicht ausreichend raus. Und da muss ich jetzt halt einen TeamViewer die Frage stellen, ja, muss man da die Strategie ändern? Kann man die noch ändern? Oder kriegt man einfach vielleicht auch den Enterprise-Vertrieb effektiver hin?
vielleicht so früher Microsoft, du hast mir im Vorgespräch erzählt, du hättest es ganz gut gefunden, wie das Microsoft mal gemacht hat, dass die zum Teil irgendwie bei PowerPoint oder bei Excel, wenn das früher irgendwie so Softwarelizenzen einfach so Raubkopien sozusagen im Umlauf waren, dass man das einfach hat geschehen lassen, ignoriert hat, wohl wissen, dass man langfristig davon partizipiert, wenn möglichst viele Leute das Produkt erstmal kennen, dann sei es dann auch kriminell.
Korrekt. Also letztendlich, um da die Analogie zu machen, also ich glaube, Raubkopien ist so der Begriff der 80er, 90er Jahre. Also manche Hörer denken sich, Mensch, wie alt ist der Philipp eigentlich wirklich?
Raubzieht.
Ja, da war auf jeden Fall die Logik, ist natürlich, früher stand Microsoft nicht die Wahl offen zu sagen, ich bin in der Lage, die Seeds zu messen. Das waren ja noch irgendwie Produkte, die da irgendwie auf CDs und
Diskette
verschickt worden sind. Und da hat Microsoft zum einen gesagt, hier in Schulen und Unis verteile ich das Produkt kostenlos mit der These, wenn sich mal jemand dran gewöhnt an Word, Excel, PowerPoint, dann will der später im Leben nicht mehr wechseln und dann wird halt unsere Software Suite zu dem de facto Standard für letztendlich ja fast alles, was du dann so beruflich machst. Und in manchen Ländern, wo man gesagt hat, da ist die Monetarisierung eh sehr schwierig, da hat man halt letztendlich ja die Raubkopien sehenden Auges zugelassen, um auch da zu gucken, dass sich das Microsoft-Produkt als der Standard etabliert. Und hat dann auch erst später, wenn die Länder sich jetzt vielleicht entwickelt haben, durch Wirtschaftswachstum das monetarisiert. Und so ist halt Office so groß geworden, wie es heute ist. Und da muss man sich halt fragen, hätte TeamViewer nicht sagen sollen, wir betrachten TeamViewer als eine Art Plattform, geben das kostenlos raus. Nach meinem Verständnis ist es auch so, dass ein Anydesk A nicht nur kostenlos ist für kleine Firmen, sondern in manchen Ländern auch bewusst wegguckt, wenn das potenziell auch von leicht größeren Firmen missbraucht wird, weil die jetzt sagen, in den Ländern ist potenziell gar nicht so viel Geld zu holen. Und dann gucken wir da weg. Hauptsache, unser Produkt wird zum Standard. Und dass das TeamViewer sozusagen passiert, ja, das sieht jetzt, merkt man halt die Konsequenzen davon.
Anydesk ist übrigens auch keine kleine Firma, ne? Auch mittlerweile, glaube ich, mit einer großen Finanzierungsrunde auch schon ein paar 100 Millionen Bewertung, ne?
Korrekt. Wir hatten ja im DS Insider Podcast drüber gesprochen. Da sind ja jetzt auch Journal Atlantic eingestiegen und auf dem besten Wege zum nächsten deutschen Unicorn zu werden. Und da hast du halt jetzt Insight, General Atlantic, EQT, also große Investoren drin. Das ist jetzt auch keine Firma mehr, die jetzt für TeamViewer, wahrscheinlich hätte man noch vor 2 Jahren sagen können, die kann TeamViewer kaufen, um das Problem, in Anführungsstrichen, oder die Herausforderung über M&A zu lösen. Und jetzt glaube ich, TeamViewer eine Market Cap von unter 3 Milliarden. GA, glaube ich, bei so einer knappen Milliarde in Anydesk investiert. Das ist jetzt schwierig für TeamViewer, das zu übernehmen.
Ja. Naja, also jedenfalls, wer sich jetzt Sorgen macht um OMR, weil ich zu viel Geld verloren habe mit TeamViewer, ja, aber Bitcoin gerade auf Rekordkurs, Gott sei Dank bin ich ein bisschen im Plus da. Und trotzdem, wenn man jetzt nach Digitalfirmen gefragt wird, die irgendwie spannend sind, eine Firma oder ein, zwei Firmen, nenne ich jetzt lieber, da kann man fast nichts falsch machen, wenn man die empfiehlt. Die Rede ist von den ganz großen Firmen, ganz konkret sogar von Facebook. Das ist eigentlich unfassbar attraktiv gerade.
Ja, ich glaube, zum Schluss, ich bin ja bei sehr vielen, gerade in den USA, bei vielen Bewertungen von Tech-Firmen sehr skeptisch, wenn man sich anguckt, was ist eigentlich für ein Umsatzmultiple, dann fragt man sich, damit das sinnvoll ist, wie lange kann die Firma eigentlich wirklich noch stark wachsen? Und dann fragt man sich, was hat die Firma eigentlich wirklich für eine Marge? Und dann komme ich oft für mich zum Schluss, dass ich die Bewertung nicht nachvollziehen kann. Und das Spannende ist halt, wenn ich mir allerdings die großen Firmen angucke, also Facebook, Google, Amazon, ja, komme ich eher zum Schluss, dass ich die Bewertung ganz gut nachvollziehen kann. Jetzt hast du ja konkret nach einem Facebook gefragt. Da reden wir ja ein Kurs-Gewinn-Verhältnis. Also es ist sozusagen Gewinn nach Steuern im Verhältnis zur Marktkapitalisierung von so ungefähr 25.
Also 25 Jahre den Gewinn machen, dann hat man den Firmenwert raus.
Ja, ja, oder anders ausgedrückt irgendwie 4% Rendite. Ja, und dazu wächst ja Facebook. Und ich sage immer so, gefühlt ist ja für mich so, ich selbst nutze jetzt Facebook, das klassische Facebook, nicht mehr so stark. Aber wenn man sich die Quartalsberichte anschaut, sogar bei Facebook selbst, also
man sagt, Blau, ne?
Den blauen Facebook, da wachsen die Nutzerzahlen sowohl die DAUs wie die Maus und natürlich wächst auch Instagram weiter und auch WhatsApp. Und da guckt man halt rein und sieht, die Nutzer wachsen, die Monetarisierung pro Nutzer wächst. Das gilt multiplikativ ein, sehr hohe Margen, für die Gesellschaft nicht gut, aber für die Facebook-Gesellschaft dann gut, eine sehr geringe Steuerquote. Ja, und das macht den Titel meines Erachtens, wenn man sagt, ich will jetzt in US-Tech-Firmen investieren und man will sich jetzt nicht mit Kleinstfirmen beschäftigen, glaube ich, sind Amazon, Facebook, Google, also jetzt immer platt gesagt GAFA, immer noch sehr solide Anlagen.
Und bei Facebook muss man sagen, da gibt es natürlich die moralische Frage, ne? Da kommen jetzt die News raus, Whistleblower, auch den Impact, den Instagram hat auf junge Menschen. Also all diese Fragen, die muss man separat klären. Das ist jetzt auch eine sehr persönliche Sache, wie man das bewertet. Aber was ich bei Facebook noch on top interessant finde, ist, ich habe heute Morgen gelesen, die wollen sich vielleicht sogar umbenennen, ne? Und also zumindest die Firma soll dann nicht mehr Facebook heißen, sondern irgendwie anders, um noch mehr zu reflektieren in den Firmennamen, dass das Metaverse ein ganz großes Thema wird. Da arbeiten Tausende von Leuten dran, irgendwie da so diese Metaverse-Technologien zu entwickeln. Und diese ganzen Efforts und Investments kriegt man ja quasi gerade noch on top als Investor, als Aktionär. Man weiß ja nicht, was das wird. Ob es jetzt wirklich erfolgreich wird, wird man sehen. Aber wenn es erfolgreich wird, dann kauft man sich da jetzt gerade in diese neue Plattform quasi noch ganz günstig ein, weil die ist kaum eingepreist, was da passiert. Also insofern, ja, Facebook vielleicht dann irgendwie einen zumindest rein aktienseitig einen Tipp, den man etwas besser geben kann. Ich habe ja auch TeamViewer nie empfohlen, aber ich habe selber spannend gefunden und ich glaube, einige andere auch.
Naja, ist egal. Ja, ich glaube zum Schluss nochmal hier der Hinweis, das sind jetzt keine Aktienempfehlungen hier, ich glaube, sondern der Podcast hier geht ja, zumindest wenn wir über Themen reden, einfach darüber zu gucken, was sind verschiedene Perspektiven auf Firmen. Und wie gesagt, bei Facebook haben wir beide immer so gesagt, gefühlt, dass in Anführungsstrichen blauer Facebook, ja, geht da die Relevanz zurück. Und dann ist natürlich immer die Frage, gräbt TikTok, Instagram die Nutzer ab. Aber zum Schluss, wenn man sich dann die nackten Zahlen anschaut, sieht man da weiteres Wachstum und muss einfach sagen, dass das komparativ ja schon attraktiv ist. Aber
ob die Pipeline, natürlich, ob die Pipeline jetzt kommt, ob die ganzen jungen Menschen dann alle dauerhaft bei TikTok bleiben und nicht doch irgendwann rüber switchen. Aber zumindest kann man ja auch nachlesen, dass das Instagram oder Facebook das Problem total gut verstanden hat. Die wissen genau, dass sie sozusagen in der Pipeline der jungen Nutzer ein Problem haben. Aber bis das durchschlägt, bis dann die ganzen 13, 14 auch noch Jahre hinweg, also die Kohorten kommen dann erst und so.
Vorher hat noch Pro701 ein Problem.
genau. Also so trotzdem, also es gibt ja auch einen Grund, warum wir immer mal wieder jetzt über Aktien sprechen. A, sind ganz viele digital vermittelte Börsen natürlich. Als wir angefangen haben vor 5 Jahren, waren es viel weniger mit dem Podcast hier. Jetzt echt viele. Und es macht ja wirklich Sinn, für immer mehr Menschen darüber nachzudenken, weil nicht nur Altersvorsorgethemen, sondern mittlerweile gibt es ja auch echt Inflationsthemen, wo ich auch von dir weiß, du denkst jetzt irgendwie eigentlich untypisch mehr über Aktien nach, als du es jemals vorher getan hast.
Ja, ich glaube, zum Schluss bin ich jetzt niemand, der sich jetzt so intensiv mit Aktien beschäftigt und jetzt auch, ich glaube, du ja jetzt mit dem Podcast, den ihr ja, glaube ich, auch für Trade Republic macht, finde ich natürlich ein tägliches Thema, darüber nachzudenken. Ich glaube ja auch, verschiedene Podcasts zeigen auch, dass da auch viel Nachfrage im Markt ist, sich damit zu beschäftigen. Ich glaube ja, man sieht ja auch die boomenden Zahlen der Neo-Broker, also neben Trade Republic, Scalable, ja, und so weiter. Ich habe ja auch schon mehrfach hier in dem Podcast gesprochen über das Thema Inflation, was jetzt auch, glaube ich, in der allgemeinen Presse angekommen ist, weil die Zahlen einfach jetzt die höchste Inflation seit 20, 30 Jahren, glaube ich, über 4%. Und da vorher habe ich ja immer gesagt, ich fokussiere mich jetzt selbst auf operativ, also auf die Firmen. Ich finde es immer sehr schwierig zu sagen, du machst irgendwie Firma, du machst Aktienanlage, du machst Familie. Irgendwann hat der Tag auch nur 24 Stunden. Aber jetzt fragt man sich halt, Geld, was man vielleicht früher einfach mal auf dem Konto hat, zu lange liegen lassen. Was macht man damit? Denn wir haben jetzt 2 Effekte oder vielleicht sogar 3 Effekte. Wir haben zum einen halt die Geldflut, die Notenbanken, die immer mehr Geld in Umlauf bringen, was jetzt, glaube ich, schon auch auf die Inflation durchschlägt, was ja immer vorher immer so ein bisschen ist immer gefragt worden, gibt es da jetzt wirklich einen Kausalzusammenhang? Ich glaube, davon kann man jetzt schon sprechen. Dann haben wir aktuell teilweise nicht funktionierende Lieferketten. aus diversen Gründen. Auch das führt dann wiederum teilweise zu Engpässen im Angebot. Und immer wenn dann weniger angeboten wird, aber auf eine große Nachfrage trifft, steigen die Preise. Und der letzte Punkt ist natürlich auch, dass durch die Erholung nach Corona, nach Covid, halt teilweise auch die Nachfrage stark angestiegen ist und sicherlich auch wieder verbunden mit der Geldflut. Und das treibt halt die Preise. Und das sehen wir ja auch aktuell auch am Rohstoffmarkt. Und da fragt man sich natürlich schon, ne, ob man halt eigentlich sein müsste, hingehen müsste und sagt, man leiht sich so viel Geld wie möglich. Ja, weil die Zinsen ja weiter sehr niedrig sind durch die Negativzinsen und investiert das halt dann in Aktien und ist dann da halt letztendlich eine positive Arbitrage möglich, wenn man so will. Und da denke ich jetzt immer darüber nach, macht es halt irgendwie Sinn, dividendenstarke Titel zu kaufen, die ich jetzt in Anführungsstrichen als inflationssicher bezeichnen würde.
Also eine BASF und so.
Ja, wo ich mir denke, sind die in der Lage, die Inflation durchzureichen, nach dem Motto, wenn deren Einkaufspreise steigen, die Rohstoffe, können die halt hingehen und den Preis an den Kunden weitergeben. Und wenn denen das gelingt, dann ist es platt gesagt, ohne jetzt mich konkret auf die BASF-Zahlen beziehen zu wollen, aber wenn du jetzt irgendwie sagst, du verkaufst irgendwie für 100 Millionen was du vorher für 50 Millionen eingekauft hast, dann hast du das irgendwie veredelt und hast Personalkosten. Und wenn jetzt aus den 50 Millionen 60 werden, ja, und wenn ich dann in der Lage bin, aus den 100 110 zu machen, dann bleibt meine absolute Marge die gleiche und aus der absoluten Marge finanziere ich ja die Dividende. Und das ist so eine Überlegung, mit der ich aktuell so ein bisschen im Kopf spiele.
Mhm. Und hast du noch andere, sagen wir mal, Firmen, auf die du guckst, außer BASF?
Ja, ich bin da ja, letztendlich müssen es ja zum Schluss dividendenstarke Titel sein. Ja, wenn man insbesondere wenn man sich ja für Geld leiht und dann sagt, ich muss dann ja auch irgendwie die Zinsen bedienen und potenziell auch die Tilgung. Und dann kann man ja gucken, da gibt es auch im DAX, wie gesagt, ich glaube, neben BASF ist es auch, glaube ich, eine Allianz, die relativ dividendenstark ist. Da muss man sich dann immer fragen, ja, also zum einen werden da irgendwelche Werttreiber der Allianz von irgendwelchen Fintechs angegriffen? Also verlieren die gerade Marge, weil irgendwelche Fintechs das Geschäft neu erfinden? Und zweitens können die halt potenziell steigende Kosten umlegen? Letzteres glaube ich schon. Ich muss jetzt fairerweise sagen, ich kann jetzt nicht genau beurteilen, inwiefern da die Allianz von irgendwelchen Fintechs da angegriffen werden kann oder deren Geschäftsmodell. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, dass in dem Produktbereich Marke extrem relevant ist, dass man halt sagt, wenn ich mich irgendwo versichere, dann muss ich ja auch glauben, dass der oder die im Schadensfall zahlen kann. Und dafür ist ja Marke relevant. Und da wäre jetzt so mein Argument, die Marke der Allianz ist stark, die Allianz ist groß, vielleicht ist sie sogar too big to fail. Das sind so Überlegungen, die ich da habe. Aber ich gehe damit noch aktuell schwanger. Ja, ich bin jetzt nicht der Experte, der jetzt im Detail jede Geschäftseinheit der Allianz analysieren kann. Da weißt du ja selbst, da bin ich, glaube ich, bei Digitalunternehmen ein bisschen besser.
Ja, da gibt es jetzt ja eine ganze Reihe, wo auch gerade krasse News rausgekommen sind. Also davon sind jetzt die meisten noch nicht börsennotiert oder noch gar keins. Aber wenn man sich anguckt, was in den letzten Wochen wieder an Fundings gelaufen ist, also N26, da hattet ihr auch bei DS Insider-Podcast darüber berichtet, aber Gorillas jetzt durch irgendwie die Finanzierungsrunde Personio, Npal, neues Unicorn. Ganz kurz Snapshot auf diese Firma. Was ist da, also ich meine, wir wissen, klar, es ist sehr viel Geld im Markt. Irgendwelche, die du da besonders schätzt oder besonders skeptisch siehst?
Ja, ich bin ganz froh. Ich glaube, wir hatten die meisten Meldungen exklusiv im DS Insider Podcast. Also die OMR-Hörer, die sich für diese Themen interessieren, für die deutschen Tech-Unicorns, können gerne alle zwei Wochen Alexander Hüsing und mir im DS Insider Podcast zuhören. Ja, ich glaube, N26 ist ja halt sozusagen so die Neobank in Deutschland. Und Revolut, das ist ja die Neobank in England. Und Revolut ist dieses Jahr umsatzseitig sehr stark gestiegen durch letztendlich ein Trading-Angebot für Aktien und Krypto. Also wenn man ein bisschen Platz sagen will, also so ein Revolut wird immer mehr zu einer Mischung aus einer Neobank plus Robinhood, also in Deutschland würden wir sagen Trade Republic plus Coinbase. Ja, also es ist im Endeffekt, wir reden jetzt nicht mehr von so vertikalen Angeboten nach dem Motto Bankkonto, Aktiendepot und Kryptodepot, sondern in dem Revolut ist es gelungen, die Kundenbeziehung, die sie sehr günstig aufgebaut haben, also ein Revolut, genauso wie ein N26, hat unglaublich kosteneffizient Kunden generiert. Mir hat jemand im N26 vertraut ist gesagt, bei N26 war die Kunst, dass sie dieses Onboarding von Kunden maximal effizient hinbekommen haben. Das heißt, die haben de facto es geschafft, das, was sonst so ein Bankkonto zu öffnen, was sonst sehr, sehr, ja, in Anführungsstrichen zeitaufwendig und nervig sein kann, total zu vereinfachen und damit die Kundenakquisitionskosten für einen neuen Kunden extrem gedrückt. Genauso wie Revolut. Und jetzt ist es ja Revolut gelungen, und deshalb ja auch diese Monsterbewertung, ich glaube, über 30 Milliarden, also ein dreifaches Deka-Coin, wenn du so willst. Dadurch, dass es Revolut gelungen ist, diese Kunden zu überzeugen, bei ihnen mit Kryptowährungen zu handeln, also und bei ihnen mit Aktien zu handeln. Und auf einmal ist der Kundenwert extrem stark gestiegen. Und das ist nach meinem Verständnis auch der Plan von dem N26. Das heißt, N26 wird zu einem Konkurrenten von Trade Republic.
Absolut. Und andersrum auch. Also bei Trade Republic ist es ja auch so, dass die Finanzierungsrunde da mit 5 Milliarden, glaube ich, sich ein bisschen dadurch rechtfertigen lässt, dass man sagt, okay, da kommt ja noch Krypto on top, weil zu dem Zeitpunkt, als die Finanzierung war, war noch kein Krypto da. Und jetzt eigentlich ganz witzig, was man gesehen hat, vor ein paar Jahren wurden halt die Geschäftsmodelle einer Bank sozusagen geunbundelt. Da wurde sozusagen aus dem Bündel der Leistungen, die eine Bank erbracht hat, immer einzelne Sachen rausgebrochen, Kontoführung, Trading, Payment. Und dann wurden daraus einzelne Firmen, teilweise Milliardenfirmen. Ist ja immer so, ne? Wert entsteht immer durch Bundling oder durch Unbundling. In dem Falle war es halt dann immer das Unbundling. Und jetzt, ein paar Jahre weiter, sieht man, die machen jetzt wieder Bundling. Also die führen jetzt irgendwie nicht nur eine Kontoführungs-App, sondern packen da jetzt wieder andere Sachen rein. Und das ist eigentlich typische Entwicklung, wie man da bilderbuchhaft sehen kann, wie so Bundling und Unbundling immer wieder neuen Wert schafft im Zeitverlauf.
Ja, ich glaube, gar keine Frage. In dem Fall geht es halt darum, die bestehende Kundenbeziehung einfach noch besser zu monetarisieren über extra Services. Ich muss also den Kunden nicht extra akquirieren. Das heißt, ich habe keine additiven Kundenakquisitionskosten. Und das treibt da gerade die Bewertung. Und ja, bei den anderen Firmen, Personio, ein Gründer, der sehr charismatisch ist, der sehr gut im Storytelling ist und der letztendlich die Kategorie, ich sag mal so, HR-Software neu erfinden will, hat da jetzt auch, glaube ich, einen neuen Namen für sozusagen aus der Taufe gehoben. Ja, und Gorillas, darüber haben wir ja gesprochen. Ich glaube, da sind jetzt ja auch ein paar Kennziffern bekannt geworden. Da schlackert man schon weiter so ein bisschen mit den Ohren, was so Umsatz und Kosten und wie viel Geld verbrannt wird. Wir hatten darüber schon so oft gesprochen. Ich bleibe da skeptisch, aber ich glaube, du hast bald wieder den, kann man sagen?
Ja, genau. Ich habe demnächst wieder einen Podcast geplant mit dem Karl Zümer, also dem Gründer, dem CEO, und bin total gespannt, was er sagt, also wie die letzten Monate für ihn waren. Es war ja dann offensichtlich auch eine extrem abwechslungsreiche Reise mit aller Arten von natürlich Wachstum, gleichzeitig auch Problemen. Also das kommt in den nächsten Tagen, wenn der Podcast
da. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Das war ja irgendwie in der Presse, keine Ahnung, Merger oder Verkauf an DoorDash. Dann vorher sollte Softbank investieren und jetzt ist es irgendwie Delivery Hero geworden, wo der CEO eigentlich vorher immer so ein bisschen Gorillas auf LinkedIn und Twitter und in den sozialen Medien gedisst hat. Also da wäre ich gerne schon Mäuschen gewesen bei den ganzen Finanzierungsgesprächen. Und da hoffe ich, da kriegst du aus dem Herrn Zümer eine Menge raus. Der ist ja, glaube ich, sehr charismatisch. Sollte auf jeden Fall ein spannender Podcast werden.
Auf jeden Fall. Sag noch mal ganz kurz, irgendwie Enpal habt ihr jetzt auch im DS-Podcast darüber gesprochen. Am Ende das nächste Unicorn von Alexander Samba.
Ja, ich glaube, ich hätte ja mal, ich war sogar hier im OMR-Podcast, habe ich ja mal gefragt, potenziell zukünftige Unicorns, hatte ich, glaube ich, Enpal auch schon mal erwähnt gehabt. Ja, ich glaube, es ist eine Firma, die mit einem der Gründer von Käuferportal zusammen mit Picus, dem VC von Alexander Samba, zusammen angeschoben worden ist. Und naja, das ist der Gründer Käuferportal, letztendlich ein Lead-Gen-Modell und der wusste, weiß und wird immer wissen, wie man halt dann die Nachfrage generiert. Enpal, letztendlich ist es eine Mischung aus Lead-Generierung, Finanzierung und natürlich auch im nächsten Rahmen dann das Netzwerk, um dann Solaranlagen auf Dächern von Privatkonsumenten zu installieren. Und die zahlen halt eine monatliche Miete. Das heißt, letztendlich, die müssen keine initiale Gebühr zahlen, die müssen sich nicht drum kümmern, ja, sondern das wird alles letztendlich von NPAL übernommen und über ein Netzwerk von Handwerkern und Co. halt dann installiert und betrieben. Und ist halt eine Mischung, ja, das ist halt viel Rückenwind, ja. Du hast NPAL muss das vorfinanzieren. Das ist natürlich einfacher, wenn die Zinsen sehr niedrig sind. Dann sind halt die Kapitalkosten geringer. Dann gibt es natürlich auch Förderung im gewissen Rahmen dafür, was es auch nochmal attraktiv macht. Und du hast natürlich jetzt gerade in den Medien die hohen Gaspreise, die hohen Energiekosten. Und dann denkt jemand, jetzt brauche ich irgendwie mich davon irgendwie loslösen mit einer Solaranlage. Da kommen halt ganz viele Rückenwinde zusammen. Und dann halt ein erfahrener Gründer mit einem sehr guten Investor und dazu noch nach meinem Verständnis Top-Leute angeheuert. Das heißt, da gibt es jetzt eigentlich wenig Markteintrittsbarrieren. Also letztendlich ist es jetzt ja, könnten wir das jetzt in Anführungsstrichen in Hamburg auch anbieten, wenn wir so wollten. Und ist auch die Frage, wie viel Tech ist das? Ja, letztendlich verkaufen die Solaranlagen oder verließen die Solaranlagen, dazu sagen, ist jetzt im Endeffekt die Tech-Komponente eher klein, ist eher eine Frage der operativen Exzellenz. Und ich würde sagen, es ist halt ein sehr starkes Team, die zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle waren und jetzt halt von Softbank nochmal Kapital aufgenommen haben, um das nochmal von hinten nochmal zu befeuern. Und sicherlich auch ein Thema, was die nächsten Jahre Rückenwind haben wird. Ist übrigens ganz spannend, ne? Einmal nochmal auf TeamViewer zurück, ja. Modelle, ja, die halt Markteintrittsbarrieren aufbauen, also durch Netzwerkeffekte, WhatsApp, Facebook, Instagram, ja, die sind halt nochmal attraktiver, ja, meines Erachtens. Und auch so ein TeamViewer hat überraschend wenig Netzwerkeffekte. Also sprich, das nutzt ja meistens Firmen intern. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine Erkenntnis für mich. Es ist unglaublich wichtig, wenn du Software machst und du hast jetzt wenig Netzwerkeffekte und damit eigentlich keine Markteintrittsbarrieren, dann muss deine Marke so stark werden, dass du synonym in der Kategorie wirst. Das heißt, auch ein NPAL muss sich fragen, wie schaffen wir es, eine Marke aufzubauen, dass die Leute sagen, wenn ich eine Solaranlage auf meinem Dach haben will, dann die von NPAL. Ja, und wenn sie das schaffen, dann haben sie halt einen verteidigbaren Wettbewerbsvorsprung, der nicht nur jetzt auf operativer Exzellenz aufbaut.
Wir lernen Leute aus der Branche kennen, die man vielleicht bei uns auf dem Festival kennengelernt hätte, wenn man denn hätte da sein können in den letzten Jahren. Ganz kurzes Update, wie geht's in dem Falle dem Florian Heidecke? Moin Florian.
Moin Philipp.
Du bist jetzt bei Valantic gelandet, also so eine Art New Kid on the Block unter den Digitalisierungsdienstleistern, kann man glaube ich sagen.
Das mit dem New Kid on the Block aus meiner Sicht ist relativ zu sehen. Ja, die Brand Valantic existiert jetzt erst seit 2017. Wichtig ist aber vor allen Dingen, würde ich mal sagen, mit über 2000 Leuten sind wir mittlerweile ziemlich erwachsen im Dachraum. Und mit der Valantic CX fokussieren wir uns jetzt eben auf die Digitalisierung von Kundenerlebnissen, insbesondere von Kauferlebnissen, also alles, was dann mit E-Commerce und digitalem datengetriebenem Marketing zu tun.
Valantic CX, das ist die Unit, die du führst. Wie unterscheidet ihr euch von anderen E-Commerce-Digitalisierungsdienstleistern, die es da draußen so gibt?
Ein zentrales Alleinstellungsmerkmal ist diese umfassende Digital-Commerce-Expertise. Schon so von Beginn an hat sich Valantic da sehr klar und eindeutig auf die Konzeption und Umsetzung von businesskritischen Lösungen fokussiert. So ein E-Shop oder die CRM-Lösung oder auch Digital-Marketing-Plattformen, die wir da für die Kunden umsetzen, sind stets elementarer Bestandteil der digitalen Transformationsprojekte dabei Kunden. Und wer da noch einen vertieften Eindruck gewinnen möchte, kann gerne mal so auf valantic.com/omr schauen, um sich dann einen Eindruck zu verschaffen.
Welche Trends im E-Commerce sind denn generell für dich gerade so das zentrale Thema?
Was sich für uns immer mehr herausstellt, ist, dass mit dieser Digitalisierung und mit der Investition da rein eine Wertsteigerung und Transformation des Unternehmens selbst einhergehen muss. Digitalisierung an sich ist eben auch kein Selbstzweck, sondern es geht darum, sich ganz oder auch teilweise neu zu erfinden, damit man eben auch zukünftig relevant für die Kundschaft bleibt. Und Valantic CX steht da letztlich eben für Business Impact, der für unsere Kunden umgesetzten Lösung.
Und wer mehr dazu wissen möchte, wir haben es ja gerade schon gesagt, Valantic, also mit V, valantic.com/omr, demnächst auch hoffentlich wieder live bei uns, bei der OMR, auch als Masterclass, mehr von Valentik hier bei uns. In dem Sinne, vielen Dank, Florian.
Unbedingt. Vielen Dank, Philipp.
Generell eine ganz interessante Frage. Wir wollen jetzt mal was, also ich leite mal zur nächsten Idee über, die wir gehabt haben, und zwar eigentlich ein bisschen größenwahnsinnig, aber ausgehend davon, dass wir unterwegs waren vor ein paar Wochen mit zwei Kumpels und im Auto saßen längere Zeit und dann irgendwie zur intellektuellen Bespaßung musste jeder eine Digitalfirma nennen, von der er glaubt, dass man sie anders, vielleicht sogar besser managen könnte und die er gerne besitzen würde, um halt mehr daraus zu machen. Und da dachte ich mir eigentlich, war das so interessant und so eine gute Diskussion, dass wir es hier in den Podcast reinschleppen. Aber wie gesagt, der Disclaimer ist, ich glaube, Sven und ich sind beide realistisch genug und bodenständig genug zu wissen, dass da schon auch häufig Leute Sachen sehen, die wir nicht sehen von außen und dass da die Probleme manchmal ganz anders sind, als man es denkt. Aber trotzdem hatte ich irgendwie die Idee, das jetzt mal hier reinzuzerren. Und Sven und ich versuchen das jetzt mal. Stichwort Netzwerkeffekte, Stichwort Marke aufbauen. Bei mir kommt das gleich ein bisschen in meinen Gedanken. Aber ich würde sagen, Sven, du fängst an. Nenn du mal eine Firma, die du gerade im Digital-Space in Deutschland, die alle kennen, interessant findest, du das, boah, aber aus von außen betrachtet würde ich es anders machen.
Ja, ich glaube, es tut mir jetzt schon fast leid, weil ich einen der Gründer kenne und sehr, sehr schätze, den Ulrich Hafenbradl von Trusted Shops. Ich glaube, Trusted Shops im Kernproduktbereich macht einen super Job, super Markenaufbau, ganz hervorragend, aber immer wenn ich auf Trusted Shops gucke, denke ich halt, das, was ein Trustpilot macht, hätte man das nicht auch machen können. Also sprich, hätte man nicht die starke Marke noch weiter ausrollen können. Und ich glaube, da war die Basis, die war da, durch ein sehr gutes Team und auch eine sehr gute Marke. Und ich glaube, da sind an ein, zwei Stellen, hätte man aus der Marke noch mehr rausholen können, hätte man aus den hervorragenden Kundenbeziehungen noch mehr rausholen können. Und also wie gesagt, wenn die Hörer jetzt denken, ja, ob ich jetzt halt größenwahnsinnig geworden bin, denn wenn man sich natürlich die Zahlen im Bundesanzeiger anschaut, ist das eine sehr solide wachsende Firma. Ich glaube, die 2019er Zahlen sind da drin, 30 bis 40 Millionen Umsatz. Ich glaube, das wächst jedes Jahr um 15%. Also daher, das ist schon eine Top-Leistung vom Team. Aber ich glaube, die waren eigentlich zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle mit einer Top-Marke. Und das, was ein Ecomi gemacht hat, das, was ein Trustpilot gemacht hat, oder auch gibt ja auch Anbieter, die machen dann wiederum Bewertungen für Produkte, die dann in den Shops eingebunden werden. Also sprich, wenn du jetzt ein kleinerer E-Commerce-Anbieter bist und du hast nicht genügend Liquidität und du willst eigentlich Produktbewertungen haben, all solche Punkte wären meines Erachtens sehr, sehr naheliegende Realoptionen gewesen, mit sehr viel Monetarisierungsmöglichkeiten. Und du hast ja gerade darüber gesprochen, wie teilweise Firmen wie Facebook halt dann sagen, hier, wir müssen gucken, ja, Instagram gekauft, weil man gesehen hat, da entwickelt sich was, WhatsApp gekauft. In dem Fall hat man das über M&A gemacht. Ich glaube, ein Trusted Shops hätte tatsächlich auch rein organisch in die Segmente reingehen können. Hätte man da vielleicht ein bisschen sozusagen noch aggressiver gedacht.
Okay, verstanden. Also Trusted Shops finde ich spannend. Kann ich gar nicht so viel zu sagen, bin ich nicht so tief drin. Ich habe mir was anderes überlegt und zwar tatsächlich Spiegel Online finde ich ganz interessant, weil ich glaube, dass sich schon ein bisschen was verändert hat in den letzten Jahren und es eigentlich nicht mehr so ist, dass man über Online-Marketing spricht, wie das früher war, wo dann alle Töpfe in einem waren, Google, Facebook, irgendwie Website jeglicher Art, sondern es gibt eigentlich kaum noch relevante Websites jeglicher Art. Google und Facebook sind eigene Werbetöpfe geworden. Ich glaube, es besteht die Chance für Spiegel Online, eine eigene Kategorie-Seite zu werden, wo man sagt, okay, die größte deutsche Nachrichtenwebsite tagesaktuell, wo man hochwertig werben kann, wo man wirklich ganz breit Leute erreicht. Ich glaube, das ist eine Chance, die nicht ausreichend genutzt wird, vor allen Dingen in der Werbevermarktung. Das führt vielleicht auch dazu, dass man aktuell ein bisschen Geld verlieren würde, weil man andere Werbeformate abschalten müsste. Also gerade die Möglichkeit, über dritte Plattformen drauf zu kommen, dort Performance-Marketing einzubuchen, es macht einfach keinen Sinn. Spiegel Online wird niemals sich über besonders tolle Performance-Marketing-Werbeleistungen differenzieren können. Das gibt es woanders immer günstiger. Deswegen glaube ich, muss man das eher rausnehmen. Man muss sagen, okay, wir sind da die Nummer eins Destination-Seite in Deutschland. Man sollte vielleicht auch in dem Zusammenhang die Customer Experience halt nochmal weiter steigern, indem man noch mehr Artikel kostenlos rausgibt. Ich glaube schon an Paid, aber ich glaube aktuell ist die Quote der Artikel, die Paid sind, nicht gut, weil einfach alle guten Artikel, die länger sind, die tiefer sind, sind halt irgendwie weg gerade und das finde ich zu viel. Gerade wenn man den Wunsch hätte, so eine wirklich starke Destination-Website zu bauen, dann muss man da auch noch mehr anbieten gerade. Auch wenn das Geld kostet, wenn man in allen Fällen, dann kostet es halt jetzt erstmal wieder was, diesen Weg zu gehen. Man schaltet halt bestehende Werbenetzwerke ab, man schaltet halt ein bisschen Paid vielleicht runter und man verliert vielleicht dann sogar wieder Geld. Aber ich glaube trotzdem, obwohl es jetzt schon so viele Jahre halt nicht viel Geld bringt, man muss noch längeren Atem haben. Das wird sich in den nächsten Jahren schon zu Geld machen lassen. Ist halt eine lange Transition-Periode. Aber vielleicht muss man sogar dann auch akzeptieren, dass man hier Geld verliert, was ja gar keine Kritik an den handelnden Personen ist. Ist ja eine Frage der Gesellschaft, ob sie das auch mit hinnehmen würden. Aber ich glaube, es besteht eine große Chance, sozusagen eine deutsche Destination-Site aufzubauen. Wie gesagt, weil der Markt sich verändert hat, weil da einfach andere Kategorien jetzt eine Rolle spielen. Und es würde mich total ärgern, wenn man jetzt sieht, was Spiegel Online da hat, dass man sich dann vorstellt, dass dann einfach Werbetreibende bei einem Vermarkter anrufen und dann noch nicht mal direkt mit Spiegel Online sprechen, sondern auch noch andere Angebote gemacht bekommen, dass dann da teilweise Portfolio-Websites mitvermarktet werden, Printanzeigen mitvermarktet werden. Das, ja, erscheint mir nicht so clever.
Ja, ich glaube, ich muss dir zustimmen. Da hast du natürlich die Kompetenz. Ich glaube auch, man muss sich da differenzieren in der Vermarktung. Und das ist eine Frage von den Formaten, ist eine Frage, dass da keine Dritten sehr kosteneffizient reinbuchen können. Das ist das eine. Und ich glaube auch, dass eine New York Times vielleicht, was den Paid Content, also die Bezahlinhalte angeht, noch ein bisschen stärker differenziert im Sinne von, wenn man sich registriert, bekommt man x Artikel kostenlos. Dadurch lernt die New York Times deine E-Mail-Adresse, sie sieht deine Lesegewohnheiten und kann dann wiederum dir bessere Angebote machen. Ich glaube, bei der New York Times dann teilweise auch verschiedene Subskriptionsprodukte, also ein bisschen ausdifferenzierter, um nicht gleich diese Hürde zu haben. Das sind, glaube ich, valide Punkte. Und aber ich glaube, die Kollegen von Spiegel Online, die scheinen da ja auch verschiedene Sachen auszutesten. Ich glaube, teilweise konnte man mehr von dem Artikel lesen, bevor die Paid Wall kam. Jetzt aktuell kann man sehr wenig lesen. Also ich nehme an, dass sie da noch in einem Prozess sind, durch Tests zu gucken, was funktioniert wie am besten. Aber insgesamt von dir sicherlich ein spannender Ansatz. Ich glaube, eine Firma, wo wir uns fast beide irgendwie ein bisschen genickt haben, obwohl wir den Chefredakteur und Geschäftsführer Pit Gottschalk ja kennen. Ich habe ja über dich kennenlernen dürfen. Und der sicherlich einer der, sage ich mal, nicht nur Top-Journalisten, sondern auch Top-Journalisten, der auch sozusagen das Online-Business versteht. Aber trotzdem, glaube ich, hat Sport1 in der Vergangenheit nicht immer alles richtig gemacht.
Ja, also in der Tat, Sport1 aus meiner Sicht als Website auch keine geile Experience, da drauf zu gehen. Auch eigentlich die Chance, die Destination-Website zu werden für Sport in Deutschland, auch aus der Sicht von Anzeigenkunden. Ich glaube, das ist einfach nicht da. Wenn du als Anzeigenkunde dich über Sport Gedanken machst, dann gibt es 1000 Optionen, aber Sport1 ist nicht so die strahlende Option für einen Werbetreibenden. Das müssten sie sein, aber das Produkt bietet es halt auch noch nicht. Auch da vielleicht irgendwie, man versucht jetzt Geld zu verdienen, was ja auch nachvollziehbar ist. Aber auch da wäre mein Gedanke vielleicht, weniger Gewinn oder auch Verluste zu akzeptieren, in der Hoffnung, dass man halt ein höherwertiges Produkt baut, das in einer jetzt langsam entstehenden Marktphase besser monetarisierbar ist.
Ja, ich glaube, also stimme ich dir auch zu. Ich glaube, die Webseite von Sport1, die ist sehr, sehr erfolgreich, aber teilweise wirkt sie etwas überladen mit verschiedenen Anzeigenformaten. Da ist dann die Frage, kann halt weniger mehr sein? Also wenn ich jetzt vergleiche mit so einem ESPN.com, die haben sicherlich meines Erachtens die klarere Webseite. Im Vergleich, natürlich muss man sagen, die monetarisieren in den USA natürlich über die Kabelgebühren, über Werbung, über Videowerbung oder Bewegtbildwerbung noch wesentlich stärker und können sich vielleicht erlauben, die Webseite, wie du es sagen würdest, zu, das böse Wort, irgendwie weniger Gewinn zu machen mit der Webseite, aber dennoch sicherlich, finde ich, ein höherwertiger Ansatz. Ich glaube halt, die Problematik bei Sport1 ist, und das ist natürlich schon weit vor der Zeit von Pit Gottschalk, da gab es ja auch früher mal nachts irgendwelche Erotikschienen, tagsüber gab es irgendwelche, ich sag mal, Home-Shopping-Schienen, und dadurch habe ich immer empfunden, dass Sport1 hat vielleicht auch immer ein bisschen von der Hand in den Mund gelebt, und immer sehr stark geguckt, wie kann ich morgen die Rechnung zahlen. und sich eigentlich nicht so die Frage gestellt, was kann ich eigentlich machen, um zum ESPN der Dachregion zu werden, indem ich, früher gab es ja auf ESPN, ist natürlich nicht mehr so relevant, aufgrund der Webseite gab es das Sportcenter zum Beispiel bei ESPN, was so abends sozusagen der Anker war für Sportnachrichten. Und wie kann ich halt hochwertig eigene Inhalte schaffen? Ja, das eine ist die Frage, kriege ich Sportlizenzen gegenfinanziert? Das ist teilweise sehr schwierig. Aber kann ich sowas, es gibt den Doppelpass am Sonntag, ein unglaublich gutes Produkt, ja, was die ja auch schon seit langem im Programm haben. Wäre es nicht möglich gewesen, noch mehr eigene Formate zu machen? Ob es jetzt Dokus sind, ob es solche hochwertigen Talkshows sind. Und ich glaube, da passiert jetzt vieles Richtiges bei Sport1. Aber klar, auch von meiner Perspektive betrachtet, die gucken natürlich schon, wie zahlen sie ihre monatlichen Rechnungen.
Oh ja, und das sieht man natürlich auch bei der Customer Experience. Es ist einfach zu wenig Luxusprodukt. Und ich glaube, gerade Luxusprodukte im Werbemarkt lassen sich wahnsinnig gut finanzieren. Ob jetzt Spiegel Online und Sport1, Luxus ist ja vielleicht viel zu viel. Das, aber einfach höherwertige Produkte, die eine etwas höherwertige Anmutung haben. Ich glaube, da gibt es überproportional viel Zahlungsbereitschaft oder könnte man aufbauen oder auch abfragen bei Werbekunden, wenn es ein Siegel ist, eine Besonderheit, dort drauf zu sein. Aber solange da jetzt jeder drauf werben kann, jeder da irgendwie drauf kommt, irgendwelche Deals da angeboten werden, ist es halt überhaupt gar nicht der Fall. Und ich glaube, diese beiden Seiten hätten zumindest die Chance, da eine ganz andere Markenwahrnehmung aufzubauen, auch im Werbemarkt.
Ja, ja, also stimme ich dir zu. Aber ich glaube, die sind beide auf dem richtigen Weg. Wie gesagt, ich glaube, die Kollegen von Spiegel Online machen da viele Tests. Und ich glaube, dass Sport1 jetzt ja auch nochmal mit dem Zweitliga-Fußball und mit weiteren Inhalten und auch mehreren Formaten, wir selbst, sei mir der Ausdruck gestattet, wir sind jetzt mit Maschinensucher Titelsponsor vom Doppelpass Zweite Bundesliga. Der heißt jetzt Maschinensucher Doppelpass Zweite Bundesliga. Liebe Hörer, wenn ihr euch für die beste zweite Liga der Welt interessiert oder die beste zweite Liga aller Zeiten, Schalke, HSV, Bremen, Fortuna, Dresden, Rostock, mehr Traditionsvereine in der zweiten Liga als in der ersten. Montagsabends gibt es die Talkshow dazu. Und was noch
nicht. Du bist eigentlich befangen.
Ja, objektiv bin ich jetzt nicht. Ja, wir sind mit Maschinensucher ja der größte Sponsor der zweiten Liga. Und jetzt sind wir auch Namensgeber der Talkshow der zweiten Liga, montagsabends 21:45 Uhr. Kann ich also nur empfehlen. Guckt rein. Nee, ich glaube für uns, wir hatten ja auch vorher darüber gesprochen, du hast ja damals auch mal die Intro zwischen Pit Gottschalk und mir gemacht. Jetzt hat Pit Gottschalk halt uns diesen Deal ermöglicht. Ist für uns aber noch eine super Möglichkeit, da wir in der zweiten Liga ja aktiv sind, bei 8 Vereinen, das nochmal zu verstärken, indem wir dort den Doppelpass zweite Liga sponsoren. Ich habe ja immer gesehen, Check24 hat ja lange den Doppelpass am Sonntag finanziert. Da muss man sagen, ja, gegen Check24, das kriege ich finanziell nicht hin. Dafür sind wir dann doch ein bisschen zu sehr im Vertikal aufgestellt. Aber Doppelpass zweite Liga, glaube ich, für Maschinensucher schon ein sehr spannendes Thema.
Absolut, also Glückwunsch. Ich freue mich, dich da demnächst in der Runde zu sehen mit irgendwelchen Fußballlegenden. Werde auf jeden Fall gute LinkedIn-Posts, denke ich mal. Aber um das vielleicht noch einmal meinen Punkt etwas klarer zu machen, nehmen wir mal ein Extrembeispiel, was mich total beeindruckt hat, und zwar Ferrari. Die verkaufen jedes Jahr nur 10.000 Autos und sind trotzdem als Firma irgendwie 40 Milliarden wert oder so. Und da ist halt die Kunst, auch Sachen nicht zu machen. Das haben die über Jahre geschafft. Die könnten natürlich viel mehr Autos verkaufen, ne? Aber sie machen es halt nicht. Und ich glaube, da kann man so ein bisschen gucken, was passieren kann, wenn man clever auch Sachen nicht macht. Und diese, leider, mir tut es ja leid, das ist ja offensichtlich, sind Spiegel oder auch Sport1 unter dem Druck, viel zu viel machen zu müssen und können nicht Sachen verknappen und sagen, hey, das nehme ich jetzt nicht an, das findet hier bei uns nicht statt. Genauso, nein, ich verkaufe jetzt nicht mehr Ferraris. Das ist ja eine Kunst zu sagen, ja, ich könnte kurzfristig mehr Umsatz machen, aber ich mache es halt nicht.
Ja, ich glaube, ab zum nächsten Thema. Ja. ab zum nächsten Thema. Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt schon verkünden darf. Wir hatten ja mal, du sagst mir ab und zu mal, Philipp, so privat, wer demnächst halt so im Podcast ist. Und ich glaube, guck mal hier auf, wir nehmen heute hier auf am 20. Oktober. Und ich glaube, ich habe dann gedacht, wow, das ist ein geiler Gast. Ich glaube, morgen fährst du nach Dortmund.
Korrekt.
Und sprichst vielleicht in der Zwischenzeit, wo Herr Rummenigge und Herr Hoeneß in Anführungsstrichen so ein bisschen abgetreten sind oder in die Frührente gegangen sind, sprichst du jetzt vielleicht mit dem Manager des deutschen Fußballs?
Ja, zumindest aktuell wahrscheinlich der längst dienende, wie man sagen möchte, sozusagen Chef eines relevanten deutschen Sportvereins, also Hans-Jochen Watzke. Freue ich mich total drauf, bin sehr neugierig. Wir haben ja vor kurzem einen Podcast hier irgendwie über Haaland spekuliert, was man machen müsste, um ihn zu halten, ob man da eine Kapitalerhöhung machen müsste oder nicht und ob das überhaupt klappen würde. Und in der Tat, jetzt hat es halt gepasst und ich darf da mal vorbeikommen und fahre dann mal morgen da nach Dortmund und bin gespannt. Was würdest du ihn fragen?
Ja, ich glaube, generell, auch wenn jetzt hier wahrscheinlich die ganzen Ultras, die hier diesen Podcast hören, wahrscheinlich irgendwie denen jetzt die Haare zu Berge stehen. Ich glaube, wenn man Bayern München ist, wenn man Borussia Dortmund ist, muss man sich fragen, wie kann man gegen die Premier League bestehen? Letztendlich glaube ich schon, dass auch wenn das natürlich beide Vereine so öffentlich nicht sagen werden, die werden ja jetzt geführt schon von Leuten, die sehr smart sind. Ja, es gibt ja schon einen Grund, warum Bayern und Dortmund letztendlich die Liga so dominieren. Und auch die werden sich die Frage stellen, wie kann ich dauerhaft gegen die Premier League bestehen und was muss ich da machen? Denn zum Schluss ist halt die große Gefahr, dass Dortmund und Bayern irgendwann die beiden zwei Haie sind, ja, im kleinen Karpfenteich. Und das ist natürlich für das Produkt dauerhaft nicht gut, für das Bundesliga-Produkt, und es ist auch nicht gut für die internationale Wettbewerbsfähigkeit von Borussia Dortmund. Das heißt, klar haben sich beide Vereine gegen die Super League gestellt. Dennoch wird man sich fragen müssen, was ist mit der Zukunft der Bundesliga? Und was muss man da machen? Und ich habe schon mal im Endeffekt ein bisschen provokant gesagt, um gegen die Premier League zu bestehen, müssten eigentlich die Ligen in Italien, Frankreich, Italien und Deutschland zusammengehen und eine paneuropäische Liga machen. Ich finde es auch immer problematisch, wenn da Leute sagen, nein, wir brauchen eine nationale Liga und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn man für Europa ist, dann spricht auch wenig gegen eine europäische Fußballliga. Die muss es halt nicht unbedingt Super League heißen. Ja? Aber ich glaube, zu sagen, ich halte jetzt nur an dem tradierten Fest der Bundesliga, so wie es ist. Ich glaube, wenn man das tut, ist man irgendwann in einer Situation, wie jetzt die holländische und belgische Liga, die ja jetzt letztendlich aus purer Not wahrscheinlich zusammengehen werden. Und nicht mehr aus einer Position der Stärke, sondern aus einer Position der Verzweiflung. Und ich glaube, darüber muss sich Dortmund Gedanken machen. Ich gehe davon aus, dass sich Dortmund darüber Gedanken macht. Aber ich befürchte, dass Herr Watzke, da Medienprofi, wie er ist, wenig rauslassen wird. Weil alles, was er sagen kann, das ist halt so wie beim Trainer. Bis ich den Trainer feuere, stehe ich hinter dem Trainer. Ja, es ist halt 0-1. Ich kann nicht sagen, ich guck mal. In der Sekunde, wo du sagst, ich guck mal,
weg.
Ja. Und so ist halt auch die ganzen Optionen zu sagen, wir machen eine paneuropäische Liga. Das verkündest du. Und sagst du, wir haben keine Wahl, wir machen das. Aber vorher das in einem Podcast, auch mit einem charmanten Gastgeber wie dir, zu sagen, ja, ich überlege jetzt mal, Herr Westermeier, wollen wir mal ein paar Gedankenspiele machen. Dafür ist Herr Watzke, der ist halt Profi zum Quadrat. Der ist lange im Business, der weiß, wie es läuft. Und aber klar, so eine Donate Hopfen, die Nachfolgerin von Herrn Seifert, die wir auch beide kennen, ich glaube, eine Top-Wahl der DFL, die wird sich schon fragen, ja, macht es eventuell Sinn, dass die Bundesliga auf 20 Vereine zu vergrößern und dass man das zusammen mit Österreich und der Schweiz macht. Und auf einmal hast du nochmal 20 Millionen mehr adressierbaren Markt in sehr kaufkräftigen Regionen. Wenn man, das wäre die kleine Lösung versus der Lösung Frankreich, Italien und Deutschland und Spanien zusammenzugehen. Und das sind die Punkte, wo man sich fragen muss. Und dann meines Erachtens, ich glaube auch, man muss sich fragen, als DFL, welche Medienrechte behält man selbst, um zum Beispiel in den sozialen Medien noch präsenter zu sein? Also die NFL teilt ja auf Twitter und Co. Ausschnitte, die NBA auch, um so halt, ich sag mal, die junge Zielgruppe zu erreichen. Wir sprachen ja gerade über einen Facebook, die sich darüber Gedanken machen, was bedeutet TikTok für Instagram und für die jungen Kohorten. Und ich glaube, da macht die Bundesliga auch zu wenig, sich zu fragen, wie können wir zumindest am Sonntagmorgen die sozialen Medien mit den geilsten Toren sozusagen, ohne dafür Geld zu bekommen? Ja, ich glaube, es ist sehr schwer monetarisierbar. Aber hinzugehen und zu sagen, hier sind die Schnittstellen, hier ist das Tor von Haaland und das kann global geteilt werden. Das ist auch wieder die Frage, wie viel bin ich bereit, in die Zukunft zu investieren?
Das ist dasselbe Thema mit Spiel 1 und Spiel 1.
Ja, ich glaube, wir haben uns dabei bei vielen Sachen einig. Ich glaube, es ist natürlich in der Medienlandschaft, wo es natürlich auch viele öffentlich-rechtliche Sachen gibt, wie die Tagesschau, wie die Sportschau, wo es teilweise Sky und der Zone gibt, ist es nicht ganz so einfach, sich als Kategorie...
Klar.
Also es ist schon ist für Ferrari durchaus einfacher gewesen, zu verzichten. So. Aber dennoch glaube ich halt, das ist die zweite Frage für die Bundesliga. Und ich würde halt immer, jetzt ist natürlich heute ein Tag nach dem 0-4.
Gegen Ajax, ja.
Ajax, der Spruch, Herr Watzke, haben Sie Angst, zu einem Ajax Amsterdam zu werden? der passt halt nicht, weil er dann ganz, ganz entspannt sagt, naja, zum Ajax Amsterdam werden, ja, ist ja gar nicht so schlecht. Aber was meine ich damit?
Porto und ähnliche, ne?
Korrekt. Das sind ja letztendlich, die sind ja zu reinen Talentschmieden für die English Premier League verkommen. Da kommen junge Spieler hin, die werden da ausgebildet, sammeln da Erfahrung, weil sie spielen können und werden dann halt weiterverkauft. Und auch das ist ja sozusagen, Dortmund bedient sich ja auch in der holländischen Liga und verkauft dann halt weiter. So. Und jetzt sagen viele Leute, ja, die Bundesliga hat jetzt die Möglichkeit, weil in Spanien finanzielle Herausforderungen, in Italien finanzielle Herausforderungen, fehlt wieder die klare Nummer 2 zu werden. Und dann ist immer meine Antwort darauf, das ist ja nett, die klare Nummer 2 zu sein, dann kriegt man zumindest noch 20% vom Kuchen ab. Aber im Plattformgeschäft kriegt die Nummer 1 meistens 80% ab. Das heißt, ich glaube halt, man muss sich jetzt die Frage stellen, ja, was ist in 10, 20 Jahren? Und ich glaube halt, wenn man jetzt nicht handelt, droht einem irgendwann das Schicksal, vor dem die holländische Liga jetzt schon steht, nämlich eigentlich, dass ein Ajax sich komplett auf die Champions League fokussiert und die holländische Liga nur noch Beiwerk ist. Das ist ja fast für Bayern München so ähnlich. Also wenn die jetzt ein schweres Champions League-Spiel haben, können die ja theoretisch gegen den Kräuter Fürth mit ihrer zweiten Mannschaft antreten.
Unsere Freundinnen und Freunde von Vodafone haben eine neue Kollaboration, kann man glaube ich dazu sagen, gestartet und zwar mit WeWork. Ziemlich gute Idee, finde ich. WeWork ist ja der bekannte Vorreiter im Bereich Coworking Spaces, hat über 700 WeWork-Standorte weltweit. Und wenn man jetzt bei Vodafone Geschäftskunde ist, dann bekommt man nicht nur die ja schon von Vodafone bekannten, erwarteten Leistungen wie eine innovative Cloud-Lösung, eine virtuelle Telefonanlage, Security-Apps oder natürlich sehr, sehr spannende Mobilfunk- und Festnetztarife. Nein, man bekommt jetzt halt auch Zugriff auf WeWork mit einem Rabatt von 50% im Rahmen dieser Kollaboration für Vodafone Geschäftskunden. Wird jetzt WeWork viel, viel spannender. Am besten schaut mal rein, wenn ihr nach Flächen sucht, wenn ihr über Remote Arbeit, vielleicht auch in WeWorks, hybrides Arbeiten und so weiter nachdenkt, könnte was dabei sein. Vodafone.de/newwork.
Man muss ja sagen, das ist auch keine neue These von dir. Denn du hast ja wirklich schon vor, ich glaube, als wir den Podcast angefangen haben, 5, 6 Jahre ist es her, schon vorausgesagt, viele der Probleme, die jetzt kommen, also wirklich großen Respekt, das gesehen zu haben, dass da die Bundesliga als Plattform ein Problem kriegt. Deswegen mal ein ganz anderes Thema. Du bist ja irgendwie ein großer Premier League-Fan, weiß ich ja auch. Wir fahren ja auch ab und zu mal zum Hin, wenn das geht, und gucken da Spiele. Und wir haben uns schon länger darüber unterhalten, weil ein Team immer mal wieder auf dem Markt ist. Das konnte man nachvollziehen. Newcastle, eine Mannschaft, wo der damalige, bis vor einigen Tagen Eigentümer, die Firma eigentlich verkaufen wollte, den Verein verkaufen wollte und das irgendwie nie geklappt hat. Dann war schon mal Saudi-Arabien interessiert, dann ist es wieder ist gescheitert, weil das die Premier League nicht zugelassen hat. Jetzt hat es doch geklappt. Jetzt haben irgendwie saudi-arabische Investoren oder am Ende der Staat den Verein gekauft. Schon ein ganz geiler Deal für die Liga, ne?
Klares Jein. also zum Schluss war das ja schon fast ein geopolitischer Deal. Mit ganz vielen Facetten. Also zum einen muss man sagen, der Eigentümer von Newcastle United, der war von seinen eigenen Fans verhasst. So verhasst, dass sie sich sogar freuen, von den Saudis gekauft worden zu sein. Und da hat man sich damit abgefunden, dass irgendeinem Investor der Verein gehört und die Fans denken, Hauptsache der Investor pumpt viel Geld rein, damit wir guten Fußball sehen. So. Zum Schluss, die Premier League hat eigentlich, sagt eigentlich, kein Staat darf einen Verein gehören. schon so ein bisschen die Frage, ob diese Differenzierung wirklich ja, möglich ist bei Manchester City und jetzt auch bei Newcastle United. Das war ja im Endeffekt eine lange Saga. Du musst wissen, dass die Premier League die ausländischen Rechte zum Teil an einen Paid-Sender von Katar verkauft hat. Saudi-Arabien bis vor kurzem ja mit anderen Middle East-Staaten da haben es ja gegen Katar aufgestellt und Saudi-Arabien hat einen Piratensender erlaubt mit der Premier League, hat also der Premier League
geschadet,
finanziell
ja.
geschadet. Dann hat die Premier League ja gesagt, wir lassen auf keinen Fall Saudi-Arabien zu, weniger wegen den Menschenrechten, sondern primär wegen der finanziellen Schädigung. Und jetzt ist es so, dass ja die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Katar wieder so eine Art Frieden geschlossen haben und Saudi-Arabien sich wohl verpflichtet hat, diesen Piratensender in Anführungsstrichen da einzustellen. Und das war jetzt dann für die Premier League gut, weil damit sozusagen beIN, das ist der Partner von denen, damit geschützt ist und damit die Monetarisierung der Rechte im Mittleren Osten geschützt ist. Und dann hat man halt insgesamt diese Transaktion zugelassen. Ist das jetzt gut für die Liga? Ich würde sagen, es ist definitiv schlecht für alle anderen Ligen, weil damit einfach nochmal mehr Geld da reingepumpt wird. Newcastle, glaube ich, aktuell 19.
Die werden jetzt in der Winterpause super spannend zu sehen, wen sie alles kaufen, um den Abstieg, das Worst Case, du kaufst einen Verein für 300 Millionen und dann müssen die in die zweite Liga. Weil natürlich, sie werden jetzt wahrscheinlich richtig viel Geld in die Hand nehmen und tolle Spieler, die es in anderen Ligen zu kaufen gibt, jetzt auch halt in die Premier League reinholen.
Ja, korrekt. Und, aber das ist ja auch letztendlich, warum ist das jetzt nicht nur positiv? Ich sage immer so, in den USA, ja, so eine NBA, globale Reichweite. Erstens, Salary Cap. Zweitens, also damit kann niemand jemand anderen irgendwie über Extra-Ausgaben, die nicht durch Einnahmen gedeckt sind, sozusagen da alle Spieler auf sich vereinen. Und drittens, kein Absteiger. Das ist das Beste. Dann gibt es die Premier League für eine globale Plattform und Fußball natürlich ein echtes globales Produkt. Aber es gibt Absteiger. Es gibt da so einen...
Was heißt für Investoren gefährlich ist, ne?
Ja, es gibt da so einen Parachute-Payment, aber ist dennoch das suboptimal. Und zweitens, es gibt keine Salary Cap. Und jetzt kommen wir wieder auf deine Frage zurück. Natürlich, das ist ja das Problem, wenn jetzt Newcastle aufrüstet, ist das natürlich gut für die Spieler. Punkt. Für die Spieler ist es brillant. Wenn du solche Leute hast wie PSG, die einfach nur sagen, das ist für uns ein Prestigeobjekt, also PSG Katar, wir bauen uns das beste Team der Welt, weil es ist für uns Marketing. Und wenn wir halt mal pro Jahr 500 Millionen verlieren, solange die Ölpreise und Energiepreise steigen, ist das alles Peanuts. So. Und aber es ist natürlich für die anderen Vereine, die sagen, ich will auf der Plattform der Premier League ja gewinnorientiert arbeiten, ist natürlich so ein externer Effekt, ist dann erstmal problematisch, weil es gibt ja diese Top 6, die Top 6 Vereine, City, United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Hotspur, und die alle schon gucken in der Zwischenzeit, dass es finanziell einigermaßen Sinn macht. Und jetzt kommt so ein Newcastle, ja, und wenn die da ernst machen, hast du auf einmal, wenn aus den Top 6, Top 7, und dann die Flut hebt alle Boote, und das sind in dem Fall halt das Geld, was die Spielergelder steigen lässt. Und da muss man erstmal gucken, ob die Einnahmen auch so steigen oder ob die anderen gezwungen sind, jetzt wieder mehr zu investieren und damit wiederum, also gut für die Berater, gut für die Spieler. Und ich glaube, Jürgen Klopp hat gesagt, kurzfristig ist es immer schwer, mit Geld Mega-Erfolg zu erzielen, weil man erstmal viele Fehler macht. Aber irgendwann findet man die richtigen Leute und die richtigen Spieler und dann lässt sich der Erfolg nicht mehr verhindern. So. Und das wird auch auf Newcastle zutreffen. Und also daher definitiv gut für die Spieler und für die Berater.
Aber für die Plattform selber, also für die Liga auch, nur halt für die Investoren oder für die Eigentümer der restlichen Vereine ist natürlich problematisch.
Ja, korrekt, ja, weil es erstmal kurzfristig de facto durch diese, sage ich mal, Wettbewerbsverzerrung, das kostet mich ja Geld, aber definitiv negativ für alle anderen Ligen. Weil einfach dann immer mehr dieser Leuchtturmspieler, wir haben darüber Herrn Haaland gesprochen, was meine ich mit Leuchtturmspieler? Das ist die Mischung aus, sage ich mal, sportlichen Fähigkeiten, gekoppelt mit Charisma und das wiederum gekoppelt mit totaler Reichweite. Ob so ein Ronaldo, Messi, Haaland, wenn die alle nur noch in der Premier League oder vielleicht bei PSG spielen oder vielleicht noch ein, zwei bei Real, dann ist es halt einfach so, dass zukünftige Generationen, die mit den sozialen Medien groß werden, dass die Bundesliga gar nicht mehr als Luxusprodukt wahrnehmen. Und du hast ja jetzt wieder sozusagen die Kurve in den Podcast zu bekommen. Du hast ja darüber gesprochen, wie man letztendlich sich positionieren muss, letztendlich als hochwertiges Produkt. Aber die Luxusstraße, wo kein Louis Vuitton, Hermes, Supreme und wie auch immer Laden ist,
ist keine Luxusstraße.
Ist keine Luxusstraße. Und die Bundesliga, wo dann vielleicht im nächsten Jahr kein Haaland mehr ist und vielleicht, wo wir auch nie wieder einen Lewandowski sehen werden, dann ist die Bundesliga kein Luxusprodukt mehr und erzielt auch in den sozialen Medien keine Aufmerksamkeit mehr. Wenn dann du als kleiner Fußballfan, vielleicht, weiß gar nicht, wann man jetzt Instagram macht, 13, 14, vielleicht früher, ja, dich an, als
ich mit meinen 15 Jahren, ne?
Als Experten, wenn du das gar nicht mehr wahrnimmst, die Bundesliga. Es ist ja schon so, dass die Bundesliga gegen die NBA, gegen die NFL, man muss sich ja eigentlich fragen, warum gewinnt die NFL so viel an Boden in der Reichweite in Deutschland und die Fußball-Bundesliga gewinnt gar nichts in den USA? Letztendlich ist das hochproblematisch. Du verlierst Aufmerksamkeit, ja, weil es halt ein spektakulärer Sport ist, weil die das überhaupt nicht stark monetarisieren in Deutschland. Das ist bei der Zone, gibt es das Red Zone-Produkt auf Deutsch, auf Englisch, es gibt Einzelspiele. Man kann irgendwie auf ESPN, darf die Highlights von Spielen in Deutschland ausstrahlen, am Montag oder am Morgen danach. Das sind alles clevere Sachen, um die Aufmerksamkeitsökonomie zu gewinnen. Und ich habe vor 5, 6 Jahren allen Leuten gesagt, ja, ob es die Handball-Bundesliga ist, Basketball-Bundesliga oder Eishockey-Bundesliga, wenn ich dort der Geschäftsführer wäre, ich würde sagen, liebe Medienpartner, wenn wir dieses Produkt immer nur mit der Perspektive auf heute monetarisieren, dann verlieren wir die Zukunft.
Das ist doch genau das, was ich in anderem Kontext über Spiegel oder über Sport 1 auch als Gedanke gehabt habe, warum man das anders managen kann. Und ich meine, das ist ja wirklich so, das ist teilweise ja sogar eher rückwärtig für die zweite Liga. Wie geil wäre es, hätten sie das Montagabendspiel noch, was sie ja abgeschafft haben. Also da würde ich sagen, das ist ja wirklich aus Sicht der Liga eine schon sehr, sehr fragwürdige, jetzt mal vorsichtig formulieren, Idee, in der Aufmerksamkeitsökonomie ein Montagabendspiel abzusagen, wo du deine Monsterspiele hättest.
Ja, jetzt, vor allem, du hast jeden Dienstag, Mittwochabend Champions League, du hast donnerstagsabends Euroleague oder Euro Conference, wie auch immer da der zweite Wettbewerb heißt, du hast Freitagabend Bundesliga, Samstagabend hast du jetzt zwar zweite Liga, aber Samstagabend ist kein Abend, wo so viel Fußball geguckt wird, und du hattest den Montagabend alleine im Sport, du hattest ihn alleine in Deutschland, sogar insgesamt gesehen, und diesen Montagabend aufzugeben wegen 5.000 noch hochgegriffen, wahrscheinlich eher
Auswärtsfans, die noch reisen müssen, ne?
Wahrscheinlich eher 1 bis 2.000, haben die 2 Millionen Reichweite ausgegeben. Und stell dir mal vor, einen Sport 1, die hätten das gemacht, zu sagen, wir machen erstmal um 18 Uhr Aufarbeitung des Wochenendes nochmal Recap der Spiele. Dann machen wir Vorberichterstattung, dann machen wir um 20.15 Uhr das Spiel und um 22 Uhr machen wir Nachbereitung und dann haben wir noch eine Talkshow. Das heißt, du hast 6 Stunden lang im Free-TV um das Montagabendspiel ein geiles Produkt bauen können. Und Sport 1 hat eine Reichweite von bis zu 2 Millionen. Ich glaube, aktuell am Samstagabend 1 Million. Das heißt, die Reichweite auf dem Montagabend war bis zu doppelt so hoch wie auf dem Samstagabend. Und es ist meines Erachtens auch gar keine Frage Samstagabend oder Montagabend, sondern die logische Antwort wäre gewesen, beide Abende, Samstagabend und Montagabend.
Und dann halt, wenn den Fans anderweitig entgegenkommen, zu sagen, okay, dafür sind jetzt die Auswärtstickets irgendwie günstiger, werden verschenkt, ich weiß es nicht, aber das hätte sich auf jeden Fall rein als gesamtwirtschaftliches Produkt gerechnet, da Strukturen zu erfinden, die das abmildern, dass dann da die Fans irgendwie jetzt am Montagabend durch Lande fahren müssen.
Das ist total faszinierend. Wie viele Fußballfans gibt es in Deutschland? Wahrscheinlich irgendwie 20, 30 Millionen. Und ja, die echten Fans im Stadion sind mega wichtig, aber da muss man halt gucken, wie man die halt kompensiert. Also Bayern München macht es ja auch so, dass die Stehplatztickets da als Dauerkarte sehr günstig sind. Also wie kompensiert man die? aber ermöglicht trotzdem die kommerzielle Weiterentwicklung. Ja, man muss die Fans mitnehmen. Ja, man muss auf deren Bedürfnisse eingehen. Da muss man halt einen Sonderzug chartern, der dann halt irgendwie direkt nach dem Spiel zurückfährt. Aber man muss da gucken, wie ich in einem globalen Wettbewerb gegen andere Sportarten, aber auch gegen E-Gaming, aber auch gegen die sozialen Medien.
Netflix, klar. Netflix, klar.
Wie kann ich da bestehen? Und ich glaube halt, die Bundesliga hatte halt jahrelang immer Rückenwind, indem man immer noch ein bisschen mehr monetarisiert hat. Aber jetzt ist der Rückenwind weg, durch Corona teilweise sogar Gegenwind. Und da muss man sich diesen unbequemen Wahrheiten, den muss man sich halt stellen. Und ich glaube, die Donate Hopfen ist da eine Top-Wahl, hat die Medienexpertise, die Digitalexpertise, die Management-Expertise. Aber, ist halt ein dickes Brett.
Aber übrigens, wo du gerade über NFL sprachst, auch das ist ja nochmal ein Beispiel für Verknappung. Wir haben jetzt über Ferrari gesprochen und über irgendwie Gewinne, auf die man heute verzichtet, die dann vielleicht morgen kommen. Die NFL macht es ja auch richtig gut. Also die haben Wahnsinnsumsätze mit den deutlich wenigsten Spielen überhaupt. Da wird, glaube ich, irgendwie für eine normale Mannschaft, die sich nicht für die Playoffs qualifiziert, die spielt, glaube ich, irgendwie 17 Mal in der Saison, plus dann noch irgendwie 3-4 Preseason-Spiele. Also du siehst die Mannschaft eigentlich nur 20 Mal im Jahr und trotzdem gelingt es da halt so viel rauszuholen. Ich finde, das ist ja auch schon ein Stück weit hinweisgebend, dass man diese reine Inflation nicht alleine der Weg sein kann.
Ja, ich glaube, die NFL, die wird auf jeden Fall sehr, sehr smart gesteuert. Ich glaube, das sieht man ja auch schon, wie die es geschafft haben, den Super Bowl vielleicht zu dem weltweiten Sportevent zu machen, vielleicht mit Ausnahme der Fußball-WM, vielleicht noch irgendwie mit Ausnahme 100-Meter-Lauf Olympia, um mal ähnliche Events zu nennen. Und vielleicht können wir den Hörern das hier verraten, Philipp. Wir haben ja immer über den Super Bowl gesprochen und gesagt, hier, guck mal, was kann man da für einen 30-Sekunden Fernsehspot nehmen? Also Thema Verknappung. Da darf auch keine dritte Partei
die vermarkten, ja,
günstig reinverkaufen. Ja? Und jetzt haben wir gesagt, jetzt ist der Super Bowl nächstes Jahr in L.A., in diesem Monsterstadion, der Teil einer großen Immobilienentwicklung ist. Und da haben wir uns gedacht, da ist es doch irgendwie mal Anlass, eine OMR-Reise zu machen, OMR-Podcast-Reise, um die Hörer sozusagen an das Geschäftsmodell NFL ranzuführen.
Ja, absolut, absolut. Also Sven und ich, wenn das alles klappt, irgendwie sieht das ganz gut aus, werden da hinfahren, Anfang Februar irgendwie in L.A. sein, glaube ich, riesen Bucketlist von uns beiden, und mal gucken, was man daraus bauen kann, ob wir da irgendwie dann vor Ort aus Svens dann noch zu gründen, im Instagram-Account irgendwie streamen oder was wir da alles genau machen, werden wir mal sehen. Aber auf jeden Fall, es geht dann mal wieder in die USA nach Jahren. Bin ich echt irgendwie super. Übrigens, eine letzte Frage, weil du hast gerade Fußball gesagt, die soll ja jetzt ja möglicherweise demnächst alle 2 Jahre sein. Aus dem Blickpunkt Verknappung. Können wir sagen, falsch, muss auf 4 Jahre bleiben. Was ist deine Sicht?
Ich glaube zum Schluss 2 Punkte. Ich glaube, Thema Verknappung, ich würde gucken als UEFA, als FIFA, als DFB, wie kann ich Länderspiele aufwerten? Also ich persönlich, ja, bin ja eigentlich großer Fußballfan, aber ich gucke eigentlich nur noch Länderspiele zur EM oder zur WM. Diese Testspiele oder diese
Nations League,
das hat für mich überhaupt keinen Reiz. Also ich würde halt mir Gedanken machen, Thema Verknappung, wie kriege ich es halt hin, dass diese Spiele als relevanter und höherwertiger wahrgenommen werden. So, wenn ich das tue oder das hinbekomme, kann ich ja vielleicht auch die Anzahl dieser Spiele reduzieren und das gibt mir vielleicht die Möglichkeit, mit einer anderen Frequenz Wettbewerbe auszurichten. Auch sowas wie der Confed Cup, ehrlich gesagt.
Macht keinen Sinn.
Hat mich nie so richtig abgeholt. Und wenn man halt hingeht und sagt, hier, wir verknappen halt die Spiele und machen dafür nochmal ein Turnier mehr, kann ich das schon nachvollziehen, indem ich sage, statt irgendwie 10 Produkte habe ich nur noch 3 Produkte und die sind aber hochwertig. Ja, also das Beispiel wieder das Thema Ferrari, ja. Also lieber baue ich 3 Ferraris als irgendwie 2 Ferraris und keine Ahnung, 5 nichtssagende Produkte.
Ferrari hat auch einfach geile Margen. Das ist der Punkt. Die Spiegel-Online-Anzeige muss mal wieder eine geile Marge haben.
Ist ja schon klar, das ist ja auch die Überlegung der FIFA, dass man natürlich auf so einer WM hat man ganz andere Fernseheinnahmen, ganz andere Sponsoring-Einnahmen, ganz andere Ticketing-Einnahmen. und dementsprechend eine ganz andere Marge, komparativ zu einem Confed Cup und wie die Produkte alle heißen. Und daher, ehrlich gesagt, rein nachgedacht, also ich glaube, wenn man halt die Anzahl der Länderspiele, wenn die eher fällt als steigt, aber dann die Länderspiele, die bleiben, halt mega relevant werden. Und das ist ja so ein bisschen so die NFL-Logik, über die du ja gerade gesprochen hast. Kann ich damit schon, kann ich die Logik schon durchaus nachvollziehen, ja? Und da muss man sich ja auch fragen, braucht es halt immer diese ganzen Unterbrechungen, wie jetzt der Bundesliga-Saison, wo dann immer für anderthalb Wochen keine Bundesliga ist. Ich finde das irgendwie, die NFL spielt halt irgendwie jetzt, die Saison ist kurz, aber sie ist jeden Sonntag. Keine Ausnahme. Und ich glaube, auch da muss man den Spielplan komplett neu denken. Ist ja genauso wie in, ich glaube, jetzt in England gibt es ja auch neben dem FA Cup noch diesen, ich glaube, hoffentlich ist der Sponsor noch Caribou Cup. So hieß er zumindest mal. Ich weiß nicht, ob der Sponsor sich schon wieder geändert hat. Das ist so ein vierter Wettbewerb, wo die ganzen Top-Vereine mit ihrer zweiten bis dritten Mannschaft antreten. Und auch da frage ich mich, ja, bringt das eigentlich was? Oder sollten die nicht sogar auch hingehen und diesen Cup letztendlich nicht mehr ausführen und sich dann halt voll auf den FA Cup fokussieren? Und das sind solche Fragestellungen, die natürlich immer daran gekoppelt sind, muss man dafür jemandem was wegnehmen? Und wenn man jemandem was wegnehmen muss, gibt es halt immer letztendlich Widerstand. Ja, in der zweiten Liga beim Montag war es immer 2 Urlaubstage für die Auswärtsfahrer. Da musste man den Auswärtsfahrern 2 Urlaubstage wegnehmen. Also haben die Ultras sich dagegen so. Und immer wenn man darüber redet, wie verändert man Länderspiele, redet man über kleinere Verbände. Und die kleineren Verbände, die dann halt ein Heimspiel haben, keine Ahnung, Rumänien gegen Deutschland, dann können die halt dieses Heimspiel für extrem viel Geld vermarkten, die Fernsehrechte. In der Sekunde, wo wir nur noch Deutschland gegen Frankreich, Italien, Spanien, Holland, Polen, England haben, kriegen diese kleinen Verbände weniger Geld. Also muss man, wenn man über die Spielplanthematik nachdenkt, muss man halt gucken, wie sieht die Verteilung aus, dass alle gewinnen.
Was ein schönes Schlusswort. Der ganze Podcast hatte einen ungeahnten roten Faden. Es ging um viel Verknappung und um die Frage, was muss man heute rausholen, was kann man vielleicht langfristig verdienen. Eigentlich irgendwie ein ganz zeitgemäßer Gedanke, finde ich. Wir waren, glaube ich, wieder ein bisschen länger als geplant, aber ja, es war viel drin. Der Sport halt zum Schluss, wie mittlerweile auch schon fast irgendwie immer der Fall. Vielen Dank, Sven. Und ja, mal gucken, was der Kollege Watzke morgen so erzählt.
Ja, ich bin gespannt auf den Podcast. Wie gesagt, ich würde befürchten, dass natürlich diese richtigen Medienprofis, die also quasi ihres Amtes regelmäßig in den Medien stehen, dann noch Leute wie Herr Watzke, die auch über relevante Erfahrungen verfügen und dann auch noch sehr gut sind. Die Kombination aus Medienerfahrung, sehr gut und viel Erfahrung generell. Das ist ja meistens so, du weißt es ja auch, du hattest ja auch mal den Amazon-Chef im Podcast, den Amazon-Chef von Deutschland, der sicherlich sehr, sehr gut sein muss, aber das, glaube ich, im Podcast an wenig erinnern konnte. Ja. Vor allem, wie viel Umsatz machen Sie? Also nee, das war die Zahl, also wissen Sie...
So. Also ich glaube, wenn du morgens Zeit hast, ich nehme dich einfach mit nach Dortmund, vielleicht haben wir dann nachher beide das Hausverbot zwar, aber dann haben wir zumindest einen Podcast.
Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, das meine ich ja mit den Leuten, die richtig, richtig gut sind, die sagen halt sowas wie, in ihrem Kopf sagen die immer, ja, wenn Ihnen die Frage halt jetzt nicht passt und Sie nicht antworten wollen, dann geben Sie halt eine Antwort zu einer anderen Frage. Und das heißt, ich glaube, so jemand wie Herrn Watzke, da ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, dass du ihn mal irgendwie, wenn dann die Meisterschaftsfeier ist und er ist nachts um 1 und er ist halt im Übermut. Und dann sitzt du neben ihm und sagst du, Philipp, ganz charmant, Herr Watzke, wollen wir nicht mal so einen Meisterschaftspodcast machen? Und in der Sekunde kriegst du vielleicht so jemanden mal, dass er halt vor lauter Freude,
Wir schauen mal.
Also die Challenge ist groß, wir schauen mal. Also, es ist auf jeden Fall, du hast da morgen ein dickes Brett vor dir, aber vielleicht sagt er dir ja wirklich, dass er mit Haaland schon irgendwie das nächste Jahr schon verlängert hat. Dann würde er OMR große News machen.
Alles klar, wir schauen mal. Danke dir auf jeden Fall fürs Mitmachen mal wieder. Und wir werden uns sicherlich vor Weihnachten, vor dem Super Bowl auf jeden Fall nochmal sprechen hier.
Philipp, bis dann nochmal, damit alle Hörer sich jetzt hier nicht verwirrt sind. Ich bin nicht auf Instagram. Instagram, das können nur Leute unter 30 wie der Philipp. Also den findet ihr auf Instagram. Mich findet ihr auf LinkedIn. Und da freue ich mich immer über Follower. Wer also, da habe ich auch dann einmal eine längere Analyse geschrieben zu Chronext auf Basis der Kennziffern im IPO-Prospekt. Glaube ich, die fanden viele Leute auch spannend. Also wer da mehr von mir lesen will, folgt mir auf LinkedIn. Und wer sagt, oh, alles so spannend, ja, ich will den Sven täglich hören, dann bewirbt euch bei Maschinensucher.
Da gibt es einen Privatpodcast jeden Tag.
Da gibt es eine Art Privatpodcast, ja. Da gibt es auch immer E-Mails nach dem Motto, wo bleibt die Analyse? Ja. Also wer Lust hat, zahlenorientiert zu arbeiten bei dem im besten Marktplatzteam in Europa, Classified-Team, der kann sich gerne bei Maschinensucher bewerben. Wir suchen immer Top-Leute. Und wenn jemand richtig, richtig gut ist, finden wir auf jeden Fall auch irgendwie einen Platz bei uns im Team für den. Und daher bitte bewirbt euch und E-Mail-Adresse, Vorname, Punkt, Nachname, @hauptdomain.de, also Sven.schmidt mit dt, @maschinensucher.de. Schickt mir eure Bewerbung. Auch wenn ich mich anhöre wie so eine Schallplatte mit Sprung. Ich habe jetzt übrigens gehört, Philipp, Schallplatten, riesen Comeback. Aktuell ist die Rohstoffe gehen aus, also krass. Auf jeden Fall, ich höre mir an wie eine Schallplatte mit Sprung. Gutes Abi, gutes Bachelorstudium, ja, dann bewirbt euch bei Maschinensucher und bringt auch gerne noch irgendwie.
Wir schalten jetzt hier ab.
Die Botschaft ist angekommen. Drei IT-Entwickler aus eurem Freundeskreis. Ja, genau.
You wish. Also vielen Dank. Bis die Tage. Ciao, ciao. Tschüss. Zum Schluss nochmal das Thema Geld. Ganz viele Menschen sprechen nicht gerne über Geld, was natürlich schade ist, weil es besonders interessant ist zu wissen, was haben Menschen und vor allen Dingen, was machen Menschen mit ihrem Geld. Und genau das findet Steven Gätjen heraus. Steven Gätjen kennt ihr alle, der deutsche Moderator. Und er macht jetzt einen Podcast, der heißt Money Money. Und er spricht dort alle 14 Tage mit prominenten Menschen über deren Geldanlage, vom Oldtimer, der Cannabis-Beteiligung, dem Startup oder halt den Aktien oder Bitcoins. In der aktuellen Folge ist Luisa Lyon zu Gast und spricht über ihre Bitcoin und Ether Investments, warum sie daran glaubt. Wer mehr wissen möchte, Money Money, der Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt, mit Steven Gätjen.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.